Wer sind diese Reichsbürger, denen in Deutschland gerade der Prozess gemacht wird? Sind sie wirklich so gefährlich? Stellen sie eine Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung dar? Oder übertreibt der Staat? Ist es eine politische Abrechnung? Darüber spreche ich gleich mit dem Rechtsanwalt Markus Heinz. Bleiben Sie dran. Ein Gespenst geht um in Deutschland. Das Gespenst des Reichsbürgertums. Niemand scheint offenbar so richtig zu wissen, was das für Menschen sind, die da verfolgt werden, die da vor Gericht stehen. Man weiß nicht genau, was ihre Ziele sind. Jemand, der es genau weiß, ist der Rechtsanwalt Markus Heinz. Und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn jetzt hier bei mir habe und ihn zu diesem Themenkomplex befragen kann. Herr Markus Heinz, wie geht es Ihnen?
Gut. Grüße in die Schweiz und Grüße ans Publikum.
Vielen Dank. Sie wissen, wir wollen ja vor allem deutsche Themen hier einem Schweizer Publikum näher bringen. Und es ist manchmal schon, dass wir mit einem gewissen Erstaunen nach Deutschland blicken und sagen, was ist jetzt eigentlich dort los? Da gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich Reichsbürger nennen. Und die müssen offenbar so gefährlich sein, dass da die Republik in den Grundfesten bedroht ist. Stimmt das oder was sind das für Menschen, diese Reichsbürger?
Na gut, da muss man jetzt unterscheiden. Meint man jetzt diesen sogenannten Reichsbürgerprozess da in München, Stuttgart und Frankfurt oder meint man die Reichsbürger an sich? Also die Reichsbürger an sich zeichnen sich ja dadurch aus, dass ja den Bestand der Bundesrepublik Deutschland ablehnen. Dann gibt es dann immer so die verschiedensten Argumentationsstränge dafür, ja, diese Deutschland GmbH und so weiter. Es ist natürlich letztlich alles Blödsinn. Ja, also es ist immer so ein bisschen vermischt mit ein paar historischen Fakten, also zum Beispiel, dass die Bundesrepublik Deutschland letztlich der Rechtsnachfolger beziehungsweise eigentlich identisch ist mit dem Deutschen Reich von, ja eigentlich zurück bis zum Norddeutschen Bund, also bis 1866 oder mit dem Reich von 1871, weil damals nach dem Zweiten Weltkrieg oder am Ende des Zweiten Weltkriegs hat ja die Wehrmacht hat kapituliert und nicht das Deutsche Reich, also letztlich ist die Bundesrepublik einfach der Rechtsnachfolger, beziehungsweise eigentlich, das ist völkerrechtlich ein Subjekt. Ja. Da hat sich nichts geändert, nur der Name. Aber das ist ja nicht so die, da kommen viele so Dinge her aus dieser Argumentation oder dass es keinen Friedensvertrag mit Deutschland und den Siegermächten im Zweiten Weltkrieg gab. Ja, den gibt es auch nicht, mit Japan genau dasselbe. Und da spinnt man sich dann halt viele Dinge so zusammen und kommt dann bei denen zu dem Entschluss, ja, man hätte hier gar keine Legitimation. Ich habe das bei Demos öfters mal den Leuten da mal so ein bisschen erklärt, so nach dem Motto, sind sie, da ist die Staatsgewalt, das sind die mit den Pistolen und die mit den Helmen, ja, die nennen eine Polizei, ja, wären dann die Reichsbürger, die dann, ja, irgendwie Blackwater oder sonst was Söldner oder Constellius Söldner teilweise nennen. Es ist sehr absurd, ja, so eine Mischung aus ein paar historischen Fakten, die dann halt so Sachen weiterinterpretiert werden, die halt mit der Realität nichts zu tun haben. Ja, man kann das ganz einfach machen. Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt, Ende der Geschichte. Ja, und die Souveränität von Deutschland wird jetzt sicherlich nicht dadurch beeinflusst, was jetzt vor 80 Jahren passiert ist, jedenfalls nicht direkt, sondern eher dahingehend, dass wir natürlich unsere ganzen Rechte immer mehr an supranationale Organisationen weitergeben, dass wir Souveränität an die WHO abgeben, an die EU, an die NATO und an viele andere. Ja, also von der Richtung her haben wir natürlich eine eingeschränkte Souveränität, aber das gilt für viele Länder. Und ansonsten ist es halt einfach, sind halt eine, relativ viele, auch wenn ich es ungern benutze, Spinner unterwegs, die meinen mit irgendwelchen aber Geschichten da jetzt.
Aber im Grunde wollen doch diese Menschen einfach eine andere staatliche Ordnung. Also sie lehnen die Bundesrepublik ab und sagen, wir wollen wieder etwas anderes. Jetzt kann man sagen, das sind Spinner, aber ich meine, Spinnen ist also wenigstens in der Schweiz ist das nicht verboten.
Naja, also das kommt darauf an. Geht es jetzt nur darum, ob man eine andere Staatsform möchte? Ich meine, man darf auch sich dafür einsetzen, dass es wieder eine Monarchie gibt. Halte ich jetzt nicht viel davon, aber deswegen wird man jetzt nicht per se unbedingt verfolgt. Ja, also meinungstechnisch darf man ziemlich viel sagen.
Darf man das in Deutschland? Also ich meine, es heißt ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also wenn ich eine Monarchie, sagen wir eine Erbmonarchie, wäre das in Deutschland nicht ein Fall für den Verfassungsschutz?
Es kann schon sein, dass die dann dazugucken, aber ich meine, grundsätzlich darf sich ein Volk ja auch eine neue Verfassung geben, jederzeit. Ja. Also im Grundgesetz 146 steht es ja zum Beispiel drin, ja, dass dieses...
Aber es steht auch drin, was nicht geändert werden darf. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied.
Moment, aber das ist ja ganz einfach. Also das Grundgesetz hat ja hat zwar in sich eine Ewigkeitsklausel, aber es steht ja im 146 drin, dieses Grundgesetz gilt so lange, bis sich das deutsche Volk, also ich habe das nicht ganz im Kopf, aber halt in freier Entscheidung eine eigene oder eine neue Verfassung gibt. Also das geht immer, ja. Ich meine, der Souverän kann zu dem Entschluss kommen, so jetzt machen wir das ganz anders. Und das ist natürlich sehr unwahrscheinlich und alles jetzt auch historisch schon so ein bisschen überholt. Aber wenn jetzt Deutschland oder die Deutschen, also dass der Souverän, beschließen, wir möchten jetzt eine neue Verfassung, dann geht das zunächst mal. Und wenn sie dann eine konstitutionelle Monarchie wieder haben möchten, Ideen darf man da erstmal haben. Ja, das ist nicht das Thema. Man darf nur im Grundgesetz halt den 79 Absatz 3 und die 1 bis 20, also diesen Wesensgehalt, das darf man dort nicht ändern. Das heißt aber nicht, dass jetzt ein Volk sich nicht eine neue Verfassung geben könnte. Das gilt für jedes Volk. Ja, aber es geht bei dieser Reichsbürgerdebatte auch ganz häufig einfach darum, dass dann viele Leute, ja, ich möchte keine Steuern zahlen, ich möchte das nicht anerkennen. Und
das ist ja auch eine sehr sympathische Idee. Wer zahlt schon keine Steuern?
Ich meine, Steuern sind Raub, da sind wir uns jetzt mal rein von der Definition, glaube ich, sind sich viele einig, weil der Staat erhebt Steuern. Wer sie nicht bezahlt, dann kommt die Polizei, wird man weggesperrt, wird man mit Gewalt mitgenommen, je nachdem, geht ins Gefängnis. Ja, also das ist ja von vielen Libertären immer so ein bisschen gebracht. Und wenn man das sagt, wird man heutzutage wahrscheinlich auch schon vom Verfassungsschutz beobachtet. Gut, ist egal, sollen sie machen. Ja, aber so zum Thema Reichsbürgerbewegung, also je nach Schätzungen sind es halt irgendwo zwischen 10, 20, 25.000, die man da irgendwie einordnen kann. Da gibt es auch noch so ein bisschen Selbstverwalter, ist ja manchmal so ein bisschen abgegrenzt, ja, die dann halt sich selber verwalten, sich ihre eigenen Ausweise ausstellen. Also es ist ein bisschen obskur, muss man sagen.
Und jetzt läuft also in Deutschland ein Prozess, oder sind es zwei Prozesse, muss man genau sagen. Drei sogar. Und eine Frau wurde jetzt mittlerweile entlassen nach fast 3 Jahren. Worum geht es in diesem Prozess? Warum hat man sich jetzt auf diese Leute eingeschossen? Was wird denen zur Last gelegt?
Ja, also inzwischen wurden einige entlassen. Es sind auch 2 schon gestorben. Also nicht direkt, als sie noch im Knast waren, sondern als sie rausgelassen wurden, auch aus gesundheitlichen Gründen. Also es ist so eine Gruppe von etwas über 20 Personen, die momentan an 3 Gerichtsstandorten angeklagt werden, in Frankfurt, in Stuttgart und in München. Der erste Prozess hat in Stuttgart damals begonnen. Und denen wirft man vor, dass sie einen Putsch geplant haben sollen, dass man irgendwie den Bundestag stürmen wollte, dass man dann aber auch auf irgendeine außerirdische Allianz gewartet habe und dann nur noch so ein bisschen, aufräumen wollte, weil ich brauche ja irgendwo auch was Konkretes. Also wenn ich mir einfach nur vorstelle, irgendjemand beseitigt irgendwo eine Regierung und das sind jetzt Marsmännchen oder wer auch immer, das darf man sich vorstellen, das ist dann halt ein bisschen seltsam.
Also die haben tatsächlich auf außerirdische Hilfe gewartet. Und da braucht der deutsche Staat 3 Jahre, um festzustellen, dass das wahrscheinlich irgendwelche Spinnen sind und von denen geht keine richtige Gefahr aus, oder?
Ja, also es ist natürlich so, es ist ja ein riesengroßer Prozess. Ja, und es ist am Ende, ich bezeichne das auch so, es ist ein Schauprozess, weil man muss die Kirche mal so ein bisschen im Dorf lassen. Dass natürlich da ein paar Leute komische Ideen entwickelt haben in den letzten Jahren, das mag alles sein. Aber da ist keine Fensterscheibe zu Bruch gegangen. Es ist ein Straftatbestand, wo der Vorsatz sehr weit nach vorne gelegt ist, ja, also Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und wo dann am Ende die Höchststrafe von 10 Jahre rauskommt. So, und jetzt passiert ist gar nichts, ja, außer viele Hirngespinste. Die Akten haben 400.000-500.000 Seiten. Es gibt weit über 10.000 Stunden Abhörprotokolle. Und das ganze Verfahren wurde ja letztlich dadurch eröffnet sozusagen, dass man dann mit der Presse medienwirksam Festnahmen machen konnte oder gemacht hat, wo dann einfach die richtigen Bilder für den Staat erstellt wurden. Also es geht einfach darum, hier eine Gefahr darzustellen, die es so in dieser Form sicherlich nicht gegeben hat. Also es gibt viele Leute, die sich Dinge ausmalen, aber daraus jetzt irgendwie den vermeintlich größten Terrorprozess zu machen, was er natürlich vom Aufwand her durchaus ist, das ist halt ein bisschen hirnrissig, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel RAF oder so oder auch die NSU-Morde. Also da wurden relativ viele Menschen umgebracht. Und hier hat man komische Ideen gehabt von irgendeiner Allianz, die da kommt. Und die Gruppe besteht ja hauptsächlich aus doch eher betagten Menschen. Also ich weiß nicht, wie alt der oder die Jüngste da ist, aber wahrscheinlich irgendwo im Bereich von 50 Jahren und es geht hoch bis 75. Ja, und diese Gruppe soll jetzt mit 20 Leuten irgendwie den Umsturz in Deutschland geplant haben. Also da muss man schon so ein bisschen schmunzeln. Was natürlich überhaupt nicht witzig ist an dieser Geschichte, ist halt, dass wir jetzt hier 3 Jahre Untersuchungshaft haben, dass dieser Prozess in die Länge gezogen wird und dass am Ende das Verfahren an sich die Strafe ist. Weil wenn man hergeht und hat jetzt irgendwelche, die man von mir aus dann als Unterstützer vielleicht also verurteilen möchte, ja, was soll denn da für eine Strafe rauskommen? Wenn ich eine Höchststrafe von 10 Jahren habe.
Aber die Aussage, das Verfahren und die Länge des Verfahrens sei im Grunde die Strafe, das ist natürlich ein Skandal in einem Rechtsstaat. Das darf nun ja wirklich nicht sein. Und Sie haben vorher die Öffentlichkeitswirkung angesprochen. Ich erinnere mich daran damals, als die Frau Merkel den Zumwinkel, da der Postchef, den Postchef abführen ließ, morgens um 7 Uhr, und die ganze Presse war dort schon da, also die wurden offenbar informiert. Also es war wirklich so ein Spießrutenlauf oder Walk of Shame, wie wir es bei den Amerikanern auch kennen. Ich glaubte immer, wir seien da in Europa eigentlich über solche Zustände hinaus. Aber das, was Sie jetzt beschreiben, ist ja genau das.
Das sind wir ganz offenkundig nicht, weil es geht ja darum, die Kontakte zwischen Presse und Polizei sind einfach so gut, dass die Presse immer dann da ist. Und ich zeige das dann meistens auch an, also nach 353b StGB, also Verletzung von Dienstgeheimnissen, weil irgendjemand steckt das ja der Presse. Aber es geht halt einfach darum, dann den Herrn Reuß ja im Bademantel vor der Tür zu fotografieren oder eben auch andere. Und das ist natürlich eines der ersten Zeichen dafür, dass man halt einfach hier Bilder generieren will, dass man einen Schauprozess hat, dass man das einfach ganz groß aufputschen muss. Also, ja, doch, das kann man so sagen. Das ist, glaube ich, ganz richtige Formulierung hier, dass man das aufputschen möchte, auch medial oder aufpushen. Und darum geht es am Ende. Man muss hier ein Feindbild machen, man muss von der eigenen Politik ablenken. Und natürlich spielt hier auch die Exekutive am Ende mit rein. Ja, die Staatsanwaltschaft ist eh Teil letztlich der Exekutive und die Politik mischt sich immer wieder ein. Es wird mit den Medien ganz offenkundig zusammengearbeitet, um hier eine neue große Bedrohung auszuarbeiten, die man ja auch an vielen anderen Stellen hat. Also das, was tatsächlich im Land falsch läuft, das wird von der Politik ignoriert und dann schafft man Feindbilder. Das kann sein, eine ausländische Macht, das kann irgendwas Inländisches sein, das kann ein Klimawandel sein, was auch immer. Man muss halt einfach die Menschen immer wieder beschäftigen.
Sie haben jetzt gerade ein wichtiges Stichwort genannt, die Exekutive. Sie haben auch kürzlich auf X gesagt, in diesem Verfahren spiele die Exekutive eine sehr wesentliche Rolle. Und ich meine, die Gewaltentrennung ist eines der wichtigsten aufklärerischen Postulate. Wird denn das in Deutschland gar nicht mehr beachtet? Oder wie? Warum glauben Sie, dass es in diesem Fall besonders schwerwiegend ist, diese Verletzung?
Ja, letztlich haben wir eine Gewaltenverschränkung in Deutschland, keine richtige Gewaltentrennung. Das ist ja mal das Erste. Es wird ja nicht konkret eingehalten. Mal davon abgesehen, dass wir da viele Revolving Doors inzwischen auch haben, dass man dann wirklich wechselt zwischen den Institutionen, zwischen den Verfassungsorganen am Ende. Und es ist einfach nicht so, dass das ein ganz normaler Prozess ist, wo dann die Polizei ermittelt und dann gibt es eine Anklage, dann wird die einigermaßen zügig abgehandelt. Sondern man darf ja auch davon ausgehen, mit ziemlicher Sicherheit, dass hier einige V-Leute im Spiel sind. Alles andere ist unwahrscheinlich. Da hat man natürlich auch die ein oder andere Hintergrundinfo, wo mal jemand aufgetaucht ist, der dann komischerweise nicht angeklagt war, obwohl er bei irgendwelchen Treffen dabei war. Also hier wird ganz gezielt eine Gefahr aufgebaut. Ja, und schon alleine, wenn ich diese V-Leute einsetze, was ja ein probates Mittel ist, dann ist immer die Frage, bringt man Leute erst dazu, irgendwelche Straftaten zu planen? Ja, oder irgendwas in ein Stadion zu bringen, wo man dann ermitteln kann oder wo man vielleicht auch zugreifen kann, oder beobachtet man wirklich nur? Und ich meine, ich habe da meine großen Zweifel, dass man hier einfach nur irgendwie Leute beobachtet, sondern es ist halt ganz oft so, dass der Verfassungsschutz dann erst recht den Anlass gibt, ja, solche Dinge ins Laufen zu kriegen. Und damit mischt sich halt am Ende auch eine Exekutive sehr deutlich ein. Und man merkt es halt auch daran, dass wie Exekutivorgane dann auf solche Dinge reagieren, wie es medial verbreitet wird. Man sagt dann zwar immer, naja, die Justiz, die macht das schon, ja, wir haben damit nichts zu tun. Aber es gibt ein ganz großes Interesse daran, solche Gefahren hochzuschreiben, solche Prozesse groß zu machen. Das sieht man auch an anderen Stellen. Da werden Gerichtssäle für Millionen von Euro gebaut, um so einen Prozess möglichst medienwirksam zu inszenieren. Und das ist einfach, da geht es nicht nur darum, dass Exekutive und Legislative, nicht Legislative, Judikative zusammen, das ganze Ding, ja, größer machen, ja, als es faktisch ist, sondern es spielen halt auch die Medien eine ganz große Rolle da drin.
Aber das sind ja Zustände, die einem normalen Bürger eigentlich wirklich Angst machen müssen. Sie haben jetzt auch den Verfassungsschutz erwähnt. Der Verfassungsschutz spielte bereits bei der RAF zum Teil eine seltsame Rolle. Dann bei den NSU auch, da gab es auch die Dinge, die man sich kaum vorstellen kann. Also der Mann, der da in diesem Video, Videoraum da, Internetcafé, da erschossen wurde, wo gerade vorher noch der V-Mann drin war, der hat offenbar überhaupt nichts mitgekriegt und so weiter. Und jetzt schon wieder. Und dann auch bei dem, es gab ja mal ein Verbotsverfahren einer rechtsextremen Partei, wo dann sogar das Verfassungsgericht sagen musste, nein, da sind jetzt einfach zu viele Verfassungsschützer drin, die können wir nicht verbieten. Das ist schon, genau. Das ist ja eigentlich schon eine Groteske. Ich meine, vor diesem Verfassungsschutz müssen die Bürger Angst haben.
Ja, Angst weiß ich jetzt nicht, aber er ist halt einfach eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das muss man einfach.
Ja, also das ist das Zentrale in einem Staat.
Es ist halt einfach eine weisungsgebundene Behörde, die der politisch aktuell herrschenden Klasse damit viele Gefallen tun kann. Und Ablenkung vom eigenen politischen Versagen ist immer wichtig und die Menschen auch beschäftigen. Und man kann ja auch in diesem Fall, das sind ja auch ganz andere Fragen, wie lange zieht sich das? Kann man Leute wirklich viele, viele Jahre in U-Haft sperren, wo man am Ende dann auch seitens des Gerichts in eine Situation kommt, wo man ja kaum noch freisprechen kann? Jetzt überlegen wir mal, ich habe jemanden, der ist 4 Jahre jetzt in Untersuchungshaft und jetzt kommt raus, nein, der hat da gar nichts gemacht. Dann ist es für das Gericht relativ schwierig, also rein emotional gesehen, zu sagen, ja, Herr Müller, Herr Meier, das tut uns jetzt leid, wir haben Sie jetzt 4 Jahre im Hochsicherheitstrakt eingesperrt, wir haben Sie wie Scheiße behandelt, also beziehungsweise das macht ja dann das Gericht, das macht ja dann am Ende, passiert dann die JVA, also auch die Behandlung der Gefangenen an sich ist menschenunwürdig an ganz, ganz vielen Stellen. Und naja, jetzt kriegen Sie einen Freisprung, kriegen 70 Euro Entschädigung und tut uns leid, dumm gelaufen. Das heißt, je länger sowas läuft, desto schwerer wird es sich überhaupt auch noch ein faires Urteil zu sprechen. Das wird ja natürlich kein Richter jemals zugeben, aber das ist natürlich faktisch ein ganz, ganz großes Problem am Ende.
Ja, bei Michael Ballweg war es ja ganz ähnlich. Ich meine, der wurde zwar jetzt freigesprochen, also diese Lächerlichkeit da, und jetzt kriegt er nicht einmal sein Geld. Ich meine, warum ist es dem Staat nicht peinlich, wenigstens hier sich großzügig zu zeigen, sondern selbst hier noch kleinlich und einfach jemanden zu plagen bis aufs Blut?
Ja gut, großzügig, weil der Staat ist ja an sich niemand, der großzügig sein muss oder geizig. Bei Michael ist es natürlich, waren es nur, allen Anführungsstrichen, ja, 10 Monate. Und da war es am Ende auch so, das war ein Fall, wo am Ende die Justiz eigentlich, der Fall ist too big to fail. Das heißt, man muss dann irgendwas finden, um zu verurteilen, um ohne Gesichtsverlust als Staat da rauszukommen. Und das ist jetzt in diesem Prozess natürlich noch ein viel größeres Thema, weil da Leute 4, 5 Jahre, wenn es ganz dumm läuft, im U-Haft sein können. Und da sind auch Leute dabei, wo ich halt einfach, da kann ich die Hand ins Feuer legen, dass die völlig ungefährlich sind. Also Johanna Findeisen, die kenne ich zum Beispiel persönlich, die könnte keiner Fliege was zuleide tun. Die ist jetzt seit 3 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis, wie damals die Damen von der RAF. Und die haben Menschen umgebracht. Johanna Findeisen hat gar nichts gemacht. Und es ist halt einfach, ich sage mal, wenn bei diesem Prozess alle Fakten rauskommen, dann hat die Bundesrepublik Deutschland ein ganz erhebliches Problem. Weil das ist einfach zu groß. Die Leute können sich das gar nicht vorstellen, was in diesem Land inzwischen auch in der Justiz möglich ist, was seitens der Staatsanwaltschaft möglich ist, was medial möglich ist.
Aber wie kann denn die Staatsanwaltschaft einfach behaupten, es sei eine terroristische Vereinigung? Ja, gut, das ist der Vorwurf. Es sind ja mehrere Angeklagte, aber diese Frau, die Sie jetzt gerade genannt haben, die ist offenbar, die gehört nicht dazu. Aber ich meine, 3 Jahre oder 3 Weihnachten ist sie jetzt nicht bei ihren Liebsten, sondern dort im Gefängnis. Ich stelle mir das nicht sehr angenehm vor. Ich meine, auch wenn die jetzt heute rauskäme, deren Leben ist eigentlich verpfuscht.
Die sind fürs Leben gezeichnet, die meisten. Also bei Johanna weiß ich es, die hat mir jetzt auch 2, 3 Mal Grüße ausgerichtet, dass es sie hat's ganz gut im Griff, wenn ich es so verstanden habe. Aber es ist natürlich trotzdem 3 Jahre als Normalbürger im Hochsicherheitsgefängnis ist was ganz anderes, als wenn man jetzt eine kriminelle Karriere hat. Ja, also gibt's ja ganz viele, die gehen mal rein in Knast, gehen mal raus. Für die ist es was ganz anderes. Und wenn der Normalbürger in so einer Situation kommt, dann hat das ganz andere Wirkungen. Natürlich haben hier einige der Beteiligten sehr dumme Dinge gemacht, um überhaupt in die Fänge der Justiz und der Polizei da zu kommen. Also es wäre sicherlich das ein oder andere Mal besser, wenn man dann eben aus irgendwelchen Besprechungen, die es da gegeben hat oder nicht gegeben hat, dann mal sagt, Leute, hat jetzt hier irgendwie einen komischen Touch, da gehe ich mal lieber. Ja, jetzt ohne jetzt ins jeweilige Detail zu gehen. Also was jetzt natürlich nicht der Fall ist, ist, dass der Staat sich da komplett irgendwelche Dinge ausdenken lässt, so nach dem Motto, sie waren da und da, haben sich mit dem und dem getroffen und der hat das und das gesagt, so läuft das nicht, ja, aber für gewöhnlich ist es halt so, es gibt dann irgendwelche V-Leute, man schaut, dass man irgendwie ein paar Leute zusammenkriegt, die auf irgendwelche dummen Ideen kommen und da muss man halt auch sagen, nein, also einfaches Beispiel, Max Eder ist ja auch angeklagt und der hat mal bei einer Demo in Berlin im Mai 21 mal gesagt, man müsse das KSK nach Berlin schicken, um dort aufzuräumen, Zitat. Ja, und zwar ein ziemlich wörtliches Zitat. Und da muss ich natürlich sagen, also wenn das jemand als ehemaliger Bundeswehroffizier sagt, ja, der das KSK mit aufgebaut hat, dann müssen halt die Leute schlau genug sein zu sagen, Moment mal, das klingt jetzt mal ein bisschen komisch, mit dem habe ich jetzt mal nichts zu tun. Ja, das habe ich auch damals schon ganz deutlich gesagt, dass solche Äußerungen, das geht einfach nicht, unabhängig davon, ob der das jetzt ernst meint. Ja, er hat natürlich keine Möglichkeit, das KSK in irgendeiner Weise zu befehligen, aber von der reinen Gefährdungslage, wenn einer, der beim Militär doch eine hohe Position hatte, sowas sagt und dann vielleicht irgendwelche Leute anwerben würde, ja, dann könnte der Staat natürlich schon auf die Idee kommen, das ist gefährlich. Und dann müssen natürlich Leute schlau genug sein, wenn sie solche Sprüche hören, Gaeda oder Max oder wie auch immer, bist deppert oder was. Ja, und dann muss man auch sagen, hey, halte dich davon fern von solchen Leuten.
Was wäre denn für Sie so der schwerwiegendste Vorwurf, von dem Sie sagen, ja, der ist wahrscheinlich berechtigt, den muss man schon wirklich abklären?
Ja gut, ich meine, ich gehe jetzt nicht ins Detail von der Akte und ich bin ja nicht Ankläger, also in diesem Verfahren, sondern wir stehen ja da eher auf der Verteidigerseite, also jetzt nicht mehr wirklich aktiv, ja, aber wir haben Aktenkenntnis, ist ja auch kein Geheimnis. Und das, was ich gerade dazu gesagt habe, trifft es eigentlich am besten, dass man allgemein halt.
Aber das wäre ja eine Äußerung, ein Äußerungsdelikt. Da kann man eine Buße geben, aber also dann damit hat sie es.
Ja, das schon, aber ich meine, was staatlicherseits halt am Ende vorgeworfen wird, ist, dass man eben das und jenes geplant habe. Ob das durchführbar war, ob das ernst gemeint war. Ich meine, ich war nicht dabei und ich habe mir jetzt auch nicht irgendwie 10.000 Stunden angehört von irgendwelchen Protokollen. Ja, das ist ja was ganz anderes, aber das ist ja Sache der Staatsanwaltschaft, das am Ende zu belegen. Und vor allem muss man ja auch seitens der Justiz mal überlegen, wie man solche Verfahren führt. Da gibt es pro Woche zwei Termine. Die letzten, die mir jetzt bekannt sind, sind, glaube ich, terminiert bis Februar 2027. Ja, also das ist noch eine Weile hin. Und wenn man solche Verfahren schon meint, so führen zu müssen, dann muss man sie halt auch so führen, dass man 5 Tage die Woche verhandelt wird. Dass das Verfahren wenigstens nach einem halben Jahr durch ist oder nach einem Dreivierteljahr.
Also dann werden diese Gefangenen jetzt sicher mal bis Februar 27 im Gefängnis bleiben müssen.
Na, das ist nicht unbedingt. Also bisher ist es so, dass man vor allem die rauslässt, die halt in irgendeiner Weise sich äußern. Also an sich ist es eine Erpressung des Staates, das formuliere ich auch genau so, wie ich es sage. Wir lassen dich jetzt einfach mal so lange da drin, bis du das Maul aufmachst. Das ist das, was hier passiert. Es sind ja schon ein paar dann rausgekommen und es ist nach 3 Jahren ja auch irgendwann nachvollziehbar, weil nehmen wir mal an, es kommt hier irgendwie 5 Jahre für irgendjemand raus, was ich schon hoch ansetzen würde, weil es ist ja gar nichts passiert, ja. Dann kommt man normalerweise nach 2 Drittel der Strafe raus, dann sind wir bei 3 Jahren und was weiß ich, ein paar Monaten und wir haben schon 3 Jahre U-Haft, ja. Also was hier zu erkennen ist, ist, dass man die Leute dann am Ende rauslässt, die entweder gesundheitlich so angeschlagen sind, dass sie dann kurz vorm Tod sind und auch teilweise schon gestorben sind jetzt, oder dass man halt sagt, so, jetzt sagt uns irgendwas, weil der Staat muss aus diesem Verfahren gesichtswahrend rauskommen. Das heißt, man braucht am Ende eine Verurteilung, man braucht am Ende Schuldige. Es ist ausgeschlossen, also nicht, dass ich das rechtlich für ausgeschlossen halte, aber politisch halte ich es für ausgeschlossen, dass hier am Ende rauskommt, naja, tut uns leid, war irgendwie doch nichts dran. Wir sprechen jetzt mal die Mehrheit der Leute frei oder vielleicht alle. Das kann sich der deutsche Staat nicht erlauben, weil das wäre ein derartiger Ansehensverlust, wo man dann sagt, naja, das würde ja die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Das wird keiner je so zugeben, aber so läuft es am Ende auch in der Justiz. Deswegen hat man ja dann im Fall Ballweg dann gesagt, naja, jetzt haben wir hier mal 19,53 Euro. Also ich will die Fälle jetzt nicht vermischen, um Gottes Willen, versteht mich da nicht. Völlig anderes, ja. Aber da hat man am Ende dann auch gesagt, 19,53 € wegen Steuerhinterziehung, was absolut lächerlich ist. Es ist ein absolut lächerlicher Maßstab. Man braucht kein Unternehmen mehr machen, wenn man sowas tut. Und das hat man, also wenn man diese Maßstäbe anlegt, dann braucht niemand mehr Unternehmer sein in diesem Land. Ja, und da ging es halt auch einfach darum, wir brauchen eine Pressemeldung, Ballweg verurteilt. Und genauso wird es in so einem Fall sein. Wir brauchen Urteile. Ja, der Staat braucht Urteile, um hier rauszukommen, die Medien, um da rauszukommen aus der Nummer. Da hat heutzutage niemand mehr die Größe zu sagen, ja, ihr habt dumm gelaufen, tut uns leid, ihr wart 3 Jahre im Knast. Also natürlich geht so ein Fall nicht von heute auf morgen, aber man könnte es massiv beschleunigen und man muss bei dieser langen Dauer der Urhaft einfach mal drüber nachdenken, dass man sagt, Leute, jetzt war da 3 Jahre drin, die Reststraferwartung ist so gering, wir nehmen euren Pass weg und dann kommt er halt zum Gerichtstermin. Ich meine, wer setzt sich wegen einem Jahr von Reststrafe ohne Pass dann irgendwo ans Ende der Welt ab? Das wird nicht passieren, aber es ist halt einfach, man versucht hier ganz klar die Leute dazu zu bringen, dass sie eben eine Aussage machen, dass man irgendwie staatlicherseits aus diesem Verfahren so rauskommt, wie man da rauskommen möchte. Und wer mir jetzt dann vorwirft, ich würde hier die Unabhängigkeit der Justiz kritisieren, das kann man gerne machen, aber hier geht es einfach um mehr als um einen ganz normalen Standardfall. Hier geht es darum, dass das Ding so groß aufgebaut ist, dass die staatlichen Institutionen da eigentlich nur gesichtswahrend rauskommen, wenn sie am Ende Verurteilungen haben, die dann, wo man dann sagen kann, jawohl, die waren gefährlich, das war schon alles richtig so.
Also ich hätte nie gedacht, dass die Augenbinde der Justitia dazu dient, dass die Justitia ihr Gesicht wahren kann. Aber offenbar ist das auch eine Betrachtungsweise. So sollte es nicht sein. Das ist gefährlich für die Bürgerinnen und Bürger. Also hier ist Aufklärungsarbeit gefordert. Herr Heinz, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie hier bei mir waren, bei Deutsch und Deutlich vom Nebelspalter. Ihnen, Herr Heinz, alles Gute, schöne Feiertage und hoffentlich bis bald.
Dankeschön, gleichfalls. Wiederschauen.
Sie können dieses Format sehr gerne unterstützen. In den Shownotes finden Sie die Hinweise dazu, wie das geht. Alles Gute und schöne Feiertage. Bis bald.